개온다.
개온다.
온다.
개온다.
온다.
개온다.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidos und bienvenidas zum aktuellen Onda Info. Gut Ding will Weile haben, aber dafür ist dieses Onda Info auch mal wieder besonders schön geworden. Heute geht die Reise unter anderem nach Guatemala, wo sich Indigenas bereits seit geraumer Zeit gegen den Bau eines Staudammes zur Wehr setzen. Außerdem haben wir den Erfolg des peruanischen Films La Teta Asustada auf der diesjährigen Berlinale zum Anlass genommen, uns etwas genauer mit dem Bürgerkrieg zu beschäftigen, der dort 20 Jahre lang gewütet hat. Die Meldungen heute drehen sich um einen neuen Geheimdienstskandal in Kolumbien und darum, inwiefern Community Radios den Flugverkehr gefährden. Und bevor es losgeht, noch ein super wichtiger Hinweis. Unsere neue CD-ROM ist fertig mit Beiträgen über Freiwilligenarbeit und unseren besten Beiträgen aus dem Jahr 2008. Bestellen könnt ihr die natürlich über unsere Homepage. Und Musik ist in diesem Onda-Info auch nicht gleich Musik.
Vor einigen Tagen erreichte uns eine CD aus Buenos Aires. Ein Musiksampler, der vom Radiokollektiv La Tribu herausgebracht wurde. Ein Sampler über die Arbeit, mit dem schönen Namen Todos Queremos Llegar a Casa. Wir wollen alle zu Hause ankommen. Wir schlagen das Inlet auf und lesen, was es damit auf sich hat.
Diese CD ist entstanden aus dem Widerstand der Metroarbeiter, die sich weigern, die Schönheit ihres Tuns in reine Ware zu verwandeln. Aus der Hoffnung heraus, die Ökonomie des Marktes in eine Ökonomie der Wünsche zu verwandeln. Aus der Sicherheit heraus, dass kein Akt der Revolte umsonst ist. Deswegen diese Lieder. Musik für die Barrikaden der Zukunft, klingende Streikposten, akustische Streiks, kleine politische Fantasien, die wenigstens für einen Augenblick den Kapitalismus neutralisieren. In der Hoffnung, dass das Feuer die Straßen entzündet, dass die Geschichte uns unsere Vorsicht aufgeben lässt und wir zu ihren Protagonistinnen werden.
Kommt also mit auf eine kleine akustische Reise über die Geschichte des Kampfes der Metroarbeiterinnen in Buenos Aires, deren Stationen immer zwischen unseren anderen Beiträgen zu hören sein werden.
En plena noche, ay, cosechando peludo el jornal, ay, peludo ocupando toda la fibra del cañaveral, ay, tierra esperando y eres al año que aparece, se está complicando, ay, cómo crece el cañaveral, no hay tiempo que esperar, las penas son de nosotros y el azúcar, la azúcar ajena.
Arbeiterinnen der Metro in Buenos Aires legen den öffentlichen Verkehr lahm aus Protest gegen die Entlassung eines Fahrers. Sie erreichen seine Wiedereinstellung. 1998. Nach Jahren der Forderungen haben Frauen das erste Mal Zugang zu Jobs im öffentlichen Nahverkehr in Buenos Aires.
Kolumbiens Geheimpolizei im Fokus der Staatsanwaltschaft. Immer mehr Fakten belegen eine kriminelle Verschwörung innerhalb der Geheimpolizei das. Die vollständigen Ausmaße des Skandals sind derweil noch nicht abzusehen. Zahlreiche prominente Richter, Staatsanwälte, Politiker und Journalisten wurden offensichtlich regelmäßig abgehört. Informationen aus dieser illegalen Überwachung gelangte gegen Bezahlung in die Gewalt von Drogenhändlern und Paramilitärs. Sogar die Guerilla-Organisation ELN konnte als Kunde der korrumpierten Behörde identifiziert werden. Die kolumbianische Staatsanwaltschaft begann am Wochenende mit Ermittlungen im Hauptquartier des DAS in Bogotá. Generalstaatsanwalt Mario Iguaran sagte, die Justiz würde alles Notwendige unternehmen, um herauszufinden, wer die Abhörung angeordnet und davon profitiert hat.
Wir haben ein methodisches Programm erarbeitet und unter anderem angeordnet, ein Verzeichnis der DAS-Anlagen zu erstellen, die internen und externen Büros der Organisation zu durchsuchen und sowohl die satellitengesteuerten als auch tragbaren Überwachungsgeräte genau zu überprüfen.
Wie DAS-Direktor Felipe Muñoz am Samstag, den 21. Februar, mitteilte, hat er den Rücktritt seines obersten Kommandeurs Jorge Alberto Lagos akzeptiert und forderte zusätzlich den Rücktritt des gesamten leitenden Führungsstabes der Organisation. Nach Informationen des Wochenmagazins La Semana handelt es sich um einen systematischen Missbrauch polizeilicher Befugnisse. Nach monatelangen Nachforschungen über den Fall hatte das Magazin ein Dossier veröffentlicht und die Vorgänge öffentlich gemacht. Hohe Regierungsmitarbeiter sowie Agenten des DAS seien in ein System von gegenseitigen Gefälligkeiten verstrickt, das an Praktiken des KGB erinnere. Auch Reporter von La Semana wurden demnach regelmäßig überwacht. Besonders pikant ist der Fall des Staatsanwaltes Iván Balesqués, der in Kolumbien auf höchster juristischer Ebene Ermittlungen zur Verbindung zwischen Politik und paramilitärischen Strukturen leitet. Präsident Álvaro Uribe hatte ihn öffentlich beschuldigt, eine Verschwörung gegen ihn zu leiten und Beweise zu fabrizieren. Nun kam heraus, dass die Arbeit von Balesqués massiv überwacht wurde. In den letzten 3 Monaten wurden 1.900 seiner Anrufe mitgeschnitten. Am Montag bestritt Uribe, irgendwelche Überwachung angeordnet zu haben. Der aktuelle Skandal ist nicht der erste, in den die Geheimpolizei während Uribes Regierungszeit verstrickt ist. Ex-DAS-Chef und ehemaliger Wahlkampfchef des Präsidenten, Jorge Noguera, sitzt zurzeit im Gefängnis. Er ist wegen Verbindung zu den verbotenen Paramilitärs Autodefensas Unidas de Colombia angeklagt.
Hay una pelea para que no se liquiden puestos de trabajo.
2000. Die Gruppe Metro Delegados entsteht. Ein unbürokratischer, gewerkschaftlicher Zusammenschluss von Metroarbeiterinnen in Buenos Aires. Der 6-Stunden-Arbeitstag aufgrund der gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen ist eine ihrer Forderungen. 2001. Metrobetreiber in Buenos Aires wollen Arbeitsplätze abschaffen. Die Metroarbeiterinnen halten die Metros an und verhindern das Vorhaben.
2002. Y recién comienza el día, una larga procesión de esclavos. Caminas por la cornisa, te dormís o tenés prisa, te subís al tren o vas a...
Brasilien. Gefährden Community-Radios den Flugverkehr? Eine in Rio de Janeiro stationierte Polizeieinheit schloss 5 Community-Radios, die aus dem Armenviertel Ciudad de Dios gesendet hatten. Die Vereinigung der Community-Radios befürchtet die Schließung von insgesamt 200 Radiostationen. Als Grund für die Schließung wurde angeführt, dass die Frequenzen der Radiosender zu Interferenzen mit dem Flugverkehr geführt hätten. Die brasilianische Vereinigung der Community-Radios hingegen stellte klar, dass diese Argumentation fadenscheinig ist, denn die Radios würden völlig andere Frequenzen nutzen als der Flugverkehr. Nach Angaben der Radioagentur AP seien im Zuge der Aktionen außerdem auch Radiostationen geschlossen worden, die weit weg vom Flughafen entfernt liegen. Allerdings wird momentan im brasilianischen Nationalkongress gerade der Gesetzesentwurf 122 behandelt. Dieser sieht die Entkriminalisierung des Sendens ohne Lizenz vor. Kommt der Entwurf durch, wäre für lizenzloses Senden in Zukunft nur noch eine Geldstrafe zu bezahlen. Jedoch seien die Geldstrafen derzeit so exorbitant hoch, dass die meisten Sender dann eh schließen müssten, erklärte José Soter von der Vereinigung der Community-Radios. Die Vereinigung kritisierte außerdem, dass dieser Gesetzentwurf ein grundsätzliches Problem nicht löse, nämlich, dass der Staat die Anträge für Lizenzen nicht bearbeitet. Die Anträge lägen oft jahrelang beim Kommunikationsministerium. Diese Untätigkeit illegalisiere letzten Endes die Community-Radios, erklärte die Vereinigung. In den letzten 11 Jahren wurden von mehr als 18.000 Anträgen lediglich 3.000 genehmigt. Werden die Radios jetzt unter fadenscheinigen Vorwänden geschlossen, weil sie später eventuell nur noch mit einer Geldstrafe belegt werden könnten? Wir wissen es nicht. Wir wünschen erst einmal guten Flug.
Das Stadtparlament Buenos Aires erkennt in einer Erklärung die gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen der Metroarbeiterinnen an. Bürgermeister Aníbal Ibarra jedoch legt sein Veto ein. 2003. Bürgermeister Ibarra unterschreibt schließlich doch das Dekret, das die gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen der Metroarbeiterinnen anerkennt. 2004. Nach 4 Tagen Streik erreichen die Metroarbeiterinnen von Buenos Aires den 6-Stunden-Arbeitstag.
2. Guatemala. Haben vergangene Woche erneut Vorsteher indigener und anderer lokaler Gemeinden ihre Ablehnung gegenüber dem Bau des Staudamms Xalala auf einer Pressekonferenz kundgetan. Die Gesundheit, die Ernährungssicherheit und die Würde der lokalen Bevölkerung vom Ixcán würden durch den Bau des Megaprojektes direkt gefährdet. Eine Bewohnerin zeichnet das Bild ihrer Zukunft und ihrer Gegenwart.
Vielleicht kaufen sie unser Eigentum und unsere Häuser. Auch wenn sie uns viel Geld dafür geben, werden wir nicht sehr viele Jahre damit überleben können. Geld ist wie Wasser, es fließt nur vorbei. Aber wenn wir auf unserem Land sind, dann können wir essen, dann haben wir ausreichend Wasser und können glücklich sein mit unseren Kindern. Wenn sie den Fluss aber begrenzen und unser Land überschwemmen, wo gehen wir hin? Wenn sie uns umbringen, wo sollen unsere Kinder leben? Wir wollen nicht, dass der Staudamm gebaut wird. Wir wollen nicht, dass sie uns und unsere Kinder in Probleme stürzen.
Durch die Unterwassersetzung des Gebietes, das im Departement Quiché liegt, würden außerdem die historischen Stätten der Quiché im wahrsten Sinne des Wortes untergehen. Die lokale Bevölkerung wurde weder umfassend von der Regierung informiert, noch konnte sie wirksam am Entscheidungsprozess teilnehmen, so ein Gemeindemitglied.
Durch das internationale Übereinkommen über indigene Gemeinden ist festgelegt, dass die Regierung bei der Planung von Entwicklungsprojekten die indigenen Gemeinden konsultieren muss. Gerade wenn konträre Meinungen bestehen, muss die Regierung in Dialog mit den indigenen Gemeinden treten und dabei die Bräuche und Normen der Gemeinden respektieren.
Bereits 2007 hatte sich die Bevölkerung in einem kommunalen Volksentscheid gegen den Bau des Staudamms ausgesprochen. Doch die Regierung verfolgt verfolgt ihre Pläne weiter. Ein Dorfbewohner berichtet.
Im Ichkan haben bei dem kommunalen Volksentscheid mehr als 18.000 Personen gegen den Bau des Staudamms gestimmt. Aber die Regierung respektiert diese Entscheidung nicht. Deswegen wollen wir eine Klage beim Interamerikanischen Gerichtshof einreichen, damit das umgesetzt wird, was in der Volksbefragung entschieden wurde.
Zumindest führten die anhaltenden Proteste dazu, dass die Vertragsunterzeichnung immer wieder aufgeschoben wurde. Die Gemeinden beklagen außerdem, dass bislang keine Studien über die Auswirkungen des Staudammbaus vorgenommen wurden. Doch die Erfahrungen mit anderen Staudämmen zeigen, welch beträchtlicher Schaden in den guatemaltekischen Regionen angerichtet wurde. Auf unwiederbringliche Weise wurde die Umwelt verändert und für seine einzigen Bewohner zerstört. Die Situation ruft zudem die Erinnerung an die Geschehen im Jahr 1982 wach. In den schlimmsten Zeiten der Diktatur hatte sich die Bevölkerung gegen den Bau des Staudamms Chichoy und die Zwangsumsiedlung gewehrt. Carlos Chen Osorio, Koordinator der Vereinigung der Chichoy-Betroffenen, berichtet.
Wir wussten nicht, was ein Staudamm ist, aber sie sagten uns, dass uns dieses Projekt Arbeit bringen und sich unsere Gemeinde entwickeln würde. Aber wir zweifelten daran, dass uns dieses Entwicklungsprojekt helfen würde, denn wir waren doch Bauern. Sie zwangen uns, unser Land zu verlassen. Die Regierung schickte das Militär und die Polizei zu uns. Und dann begann das Massaker. Sie bezichtigten uns, der Guerilla anzugehören, subversiv zu sein. Und alles nur, weil wir den Staudamm nicht wollten. Das Wasser hier ist gefüllt mit den Tränen und dem Blut unserer Leute vom Rio Negro.
Über 400 Männer, Frauen und Kinder hatten damals ihr Leben verloren bzw. sind bis heute verschwunden. Zudem warten die Guatemalteken, die damals ihren Lebensraum verloren hatten, noch immer auf die entsprechende Entschädigungszahlung. Carlos Chen Osorio fordert im Sinn der Betroffenen Folgendes.
Wir bitten die Regierung, die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank und die anderen Länder, die kollaborierten, um eine gerechte Entschädigung für den Lebensraum, den wir verloren haben.
Auch bei dem Projekt Chalala wird die Finanzierung durch die Interamerikanische Entwicklungsbank garantiert. Das Staudammprojekt stellt einen Punkt des Plan Puebla Panama dar. Der Plan ist ein Infrastrukturplan, der die kommerzielle Erschließung Mitte Amerikas vorsieht. Ebenfalls wird im Rahmen dieses Plans ein riesiges Stromnetz zwischen Mitte- und Nordamerika ausgebaut. Und so stellt sich wieder einmal die Frage, wer den Gewinn dieses Megaprojekts abschöpft. Es ist zu erwarten, dass die in Mitte Amerika erzeugte Energie vor allem der Stromversorgung der USA zugutekommt. Bislang lebt die lokale Bevölkerung im Ichkan ohne Strom und fließend Wasser. Sollte der Plan Puebla Panama in seiner jetzigen Form durchgesetzt werden, muss davon ausgegangen werden, dass sie demnächst auch auf ihren natürlichen Lebensraum verzichten muss.
Gewerkschaftliche Gruppe der Metroarbeiterinnen von Buenos Aires, Metro Delegados, erreichen, dass die Leiharbeiterinnen allmählich anerkannt und ins Metrounternehmen Metrovias integriert werden. 2007. Über 45 Tage lang fordern die Metroarbeiterinnen von Buenos Aires die Instandsetzung der maroden Metrozüge. Von Regierungsseite aus wird schließlich eine Kommission zur Kontrolle des Zustands der Züge gebildet. 2008. Der Abgeordnete Francisco Di Filippo zeigt die Metrobetreiber von Buenos Aires Metrovias wegen Delikten gegen die Sicherheit des öffentlichen Nahverkehrs an. Die Anzeige basiert auf Informationen über Anomalien im Metrosystem von Buenos Aires, die das Leben der Fahrgäste und Metroarbeiterinnen gefährden.
Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta. Y su madre le transmitió el miedo por la leche.
Am 14. Februar diesen Jahres hat der peruanische Spielfilm La Teta Asustada von Claudia Llosa auf der diesjährigen Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen indigenen Frau, deren Mutter zu Zeiten des peruanischen Bürgerkrieges vergewaltigt wurde. Wir haben diese Filmehrung zum Anlass genommen, uns mit den Hintergründen und den Hinterlassenschaften dieses hierzulande relativ unbekannten Konfliktes zu beschäftigen. Erst seit wenigen Jahren wird dieses finstere Kapitel in Peru aufgearbeitet und beinahe wöchentlich kommen neue, grausame Einzelheiten ans Tageslicht. Dieser Krieg wird allgemein auf die Zeit von 1980 bis zum Jahr 2000 datiert. Die Wahrheitskommission, die ihren Bericht 2003 vorstellte, schätzt die Zahl der Todesopfer in dieser Zeit auf 70.000. Nach dem Bericht geht immerhin die Hälfte dieser Opfer auf das Konto der kommunistischen Guerillaorganisation Sendero Luminoso, zu Deutsch Leuchtender Pfad. Die übrigen 30.000 Toten werden hauptsächlich der Armee zur Last gelegt, aber auch dem Geheimdienst und paramilitärischen Gruppen sowie einer weiteren bewaffneten linken Gruppe, der MRTA. Die maoistische Organisation Sendero Luminoso hatte sich bereits Ende der 60er Jahre gegründet und begann im Mai 1980 mit militanten Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Das politische Ziel des Sendero Luminoso war nicht einfach die Verbesserung der sozialen Lage der Bauern, sondern von Anfang an der völlige Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung durch einen Volkskrieg und nicht zuletzt die Weltrevolution. Verbunden war dies mit einem starken Führerkult. Der Philosophieprofessor Abimael Guzman wurde alleiniger Anführer der Organisation, nannte sich Presidente Gonzalo und sah sich selbst als viertes Schwert der Weltrevolution, gleich nach Marx, Lenin und Mao Zedong. Keine Regierung hatte sich zuvor um die Belange der verarmten Bauern gekümmert und nun kamen die Senderistas und erschossen Viehdiebe und Händler. Das brachte den Guerilleros Zulauf, doch sie verlangten die Unterwerfung des Individuums und nahmen auf indigene Traditionen und Organisationen keine Rücksicht. Wer sich ihnen nicht anschließen wollte, musste mit Bestrafung rechnen. Im Verlauf des Krieges ging die Guerilla dazu über, Gemeindevertreter, Anführer sozialer Gruppen, Kirchenleute und nicht loyale Bauern zu erschießen. Besonders berüchtigt ist das Massaker vom April 1983 in Lucanamarca, bei dem 69 Bauern mit Messern und Macheten ermordet worden sind. Dennoch gelang es Sendero Luminoso, seinen Einflussbereich auszudehnen und war 1990 in weiten Teilen des Landes aktiv. Die Organisation hatte zu der Zeit angeblich 20.000 Mitglieder. Doch 1992 wurde Guzman überraschend von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen und der Staatsfeind Nummer 1 wurde in Sträflingskleidung und in einem Raubtierkäfig der Weltöffentlichkeit vorgeführt. Mit den Festnahmen weiterer Anführer bis 1999 ging es mit Sendero Luminoso kontinuierlich bergab. Zwar gibt es sie noch heute, doch die Zahl ihrer Kämpfer wird lediglich auf wenige hundert geschätzt. Sie operieren in kleinen Gruppen, deren Aktionsgebiete lediglich im Huallaga-Tal sowie im Norden der Provinz Ayacucho liegen. Ihnen werden Verbindungen zu Drogenbanden nachgesagt. Bei ihrem letzten spektakulären Anschlag wurden im vergangenen Oktober 19 Soldaten getötet. Zu Beginn des maoistisch geprägten Volkskrieges brauchte die peruanische Regierung zunächst lange, um auf die Herausforderung aus dem Hochland eine Antwort zu finden. Erst Ende 1982 wurde über die Provinz Ayacucho der Ausnahmezustand verhängt. Der Krieg nahm nun auch von Seiten der Armee an Schärfe und Brutalität zu. So wird die Armee beschuldigt, für ein Massaker im Dezember 1984 in Putis verantwortlich zu sein. Erst einen Monat zuvor hatten die Soldaten ein Lager in der Nähe bezogen. Sie ermunterten die indigenen Bauern, die mehrfach ins Kreuzfeuer geraten waren, aus dem Hochland in die Nähe des Lagers zu ziehen, weil es dort sicherer sei. Doch wurden diese von den Soldaten als Sympathisanten der Terroristen gesehen. An einem Morgen im Dezember 1984 mussten die Bauern ihr eigenes Grab schaufeln, bevor sie erschossen wurden. Mindestens 123 Männer, Frauen und Kinder fielen diesem Massaker zum Opfer. Erst im Mai vergangenen Jahres wurden die Massengräber untersucht und die Opfer exhumiert. Hier haben wir eine Häufung von Personen, hier zum Beispiel zwei Erwachsene. einer mit Schuhen, ein anderer darunter, ohne Schuhe. Hier zwei Füße, einer mit Schuh, mit den kompletten Fußknochen da drin. Und hier haben wir noch ein Kleinkind, das quer liegt. Die Armee verweigert bis heute die Herausgabe der Namen der Verantwortlichen. Auch in der ehemaligen Kaserne Los Cabitos in der Provinz Ayacucho werden seit 2005 immer wieder Massengräber gefunden, die aus der schlimmsten Zeit des Bürgerkrieges stammen sollen. Mit den jüngsten Exhumierungen zu Beginn dieses Jahres liegt die Zahl der in Los Cabitos gefundenen Leichen schon bei über 100. Doch Louis Bromley, der ehemalige Chef des Institutes für Rechtsmedizin, fürchtet bis zu 1000 Leichen. Es wurden Reste von eigens errichteten Verbrennungsöfen gefunden, in denen viele der zuvor Gefolterten verbrannt worden sein sollen. Die verantwortlichen Generäle weisen diese Vorwürfe jedoch zurück. Der Bericht der Wahrheitskommission war ein Meilenstein in der Aufarbeitung dieser finsteren Jahrzehnte. Allerdings ist der heutige Präsident Alan Garcia nicht daran interessiert, den Empfehlungen der Wahrheitskommission zu folgen. Schließlich werden auch ihm während seiner ersten Amtszeit als Präsident von 1985 bis 1990 Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Zur Last gelegt wurde ihm vor allem die gewaltsame Niederschlagung eines von Senderistas geführten Gefängnisaufstandes, bei dem 300 Gefangene durch den Militäreinsatz getötet und zum Teil gezielt erschossen wurden. Auch eine Todesschwadron entstand unter seiner Präsidentschaft und soll seinerzeit durch den Innenminister Mantilla Campor geleitet worden sein. Sie hatte nicht nur die gezielte Tötung von tatsächlichen oder vermeintlichen Terroristen zum Ziel, sondern sollte auch Kritiker dieser Praxis und Menschenrechtler mundtot machen. So werden dem Kommando die Erschießung zweier Gewerkschaftsaktivisten im Februar 1989 zur Last gelegt. Erst jetzt, 20 Jahre danach, beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Die Menschenrechtsanwältin Gloria Cano sagte dazu am 19. Februar diesen Jahres:
Soeben wurde im Nationalen Gerichtshof ein Strafverfahren eröffnet gegen Agustin Mendia und zwei weitere Mitglieder des Kommandos Rodrigo Franco, die des Mordes an Saul Cantoral und Consuelo Garcia vor bereits 20 Jahren angeklagt sind. Dieser Strafprozess geht nur langsam voran, wegen diverser Einsprüche von Seiten der Verteidigung. Dennoch glauben wir, dass wir nicht nur beweisen können, dass das Kommando Rodrigo Franco eine paramilitärische Vernichtungseinheit war, sondern auch, dass es für dieses Verbrechen verantwortlich ist. Es gibt Augenzeugen, die ausgesagt haben, dass sie gesehen haben, wie Saul Cantoral und Consuelo Garcia von diesen Mitgliedern des Kommandos festgenommen worden sind und später mit Kugeln im Kopf in einem Außenbezirk von Lima aufgefunden wurden.
Eine Empfehlung der Wahrheitskommission war übrigens, ein Museum für das Gedenken an den Bürgerkrieg zu errichten. Nach peruanischen Pressemeldungen hatte die deutsche Regierung dafür 2 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Doch Präsident Garcia lehnte ab. Der Direktor des Kulturzentrums der Universität in Lima, Gustavo Buntings, hat dafür kein Verständnis. Dringend notwendiges Geld für das Gedenken lehne die Regierung Garcia ab und verunglimpfe die Arbeit der Wahrheitskommission. Gleichzeitig feiere sie den Goldenen Bären für einen peruanischen Film, der für Wahrheit, Gerechtigkeit und eben das Gedenken steht. Für Buntings eine bittere Ironie.
Heute. Die gewerkschaftliche Gruppe der Metroarbeiterinnen von Buenos Aires, Metro Delegados, kämpft weiter für die Instandhaltung der Metro, gegen die Bürokratie der Gewerkschaften, gegen einen abwesenden Staat und für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Für Sie, für uns und weil wir alle zu Hause ankommen wollen.
Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore partigiano.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.